Morgen, liebe Gemeinde, wir befinden uns am Anfang einer Predigtreihe, die sich mit dem ersten Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus befasst. Unsere Reihe hat das Kernthema Gemeinde, Leben im Haus Gottes. Und wir werden in den nächsten Wochen sehr genau uns anschauen, wie sich Paulus Gemeindeaufbau und Gemeindeleben vorstellt. Ich möchte zum Anfang nochmal mit uns beten. Dürft sitzen bleiben. Danke, Herr, dass du hier in unserer Mitte bist durch deinen Heiligen Geist, so wie du es verheißen hast. Öffne unsere Herzen und leg das hinein, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Zum Hintergrund der Geschichte des ersten Timotheusbriefs hat uns Daniel Vogelsang letzte Woche schon berichtet über Paulus, den Apostel und Schreiber des Briefes, über Timotheus, seinen Schüler und wie er ihn im zweiten Vers des Briefs nennt, sein echtes Kind im Glauben. Timotheus war zuerst mit Paulus gemeinsam unterwegs und später auch allein in dessen Auftrag in verschiedenen Gemeinden tätig. Wir haben erfahren, dass dieser Brief so zwischen dem Jahr 62 und 64 nach Christus geschrieben wurde. Paulus hatte seine erste Gefangenschaft in Rom hinter sich und war aus Ephesus, wo er Timotheus zurückgelassen hatte, in Richtung Mazedonien abgereist. Bereits in Apostelgeschichte 20 wird uns berichtet, wie Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zu sich nach Milet gerufen hatte, um sie daran zu erinnern, was sie von ihm gelernt hatten, nämlich den ganzen Ratschluss Gottes. Vor allem wollte Paulus aber davor warnen, dass Gefahren durch Irrlehrer auf die Gemeinde zukommen. Solche Irrlehrer, die von außen in die Gemeinde reinkommen und solche Irrlehrer, die aus dem Inneren der Gemeinde aufstehen. Ich lese uns dazu nochmal die Verse aus Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 31, die wir letzte Woche schon von Daniel gehört haben. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Jetzt ist die Situation eingetreten, vor der Paulus gewarnt hatte. In der Gemeinde waren einflussreiche Männer, die falsche Lehren einbringen wollen. Denen sollte Timotheus ganz mutig und entschlossen entgegentreten. Ich lese uns zunächst mal den ganzen Textabschnitt aus 1. Timotheus 1, Vers 3 bis 11 vor. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz gilt, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ich habe diesen Text mit 3 Schlagworten gekennzeichnet und die wollen wir uns jetzt mal miteinander näher anschauen. Diese 3 Schlagworte sind Irrlehre, Gesetzeslehre, gesunde Lehre. Paulus weist den Timotheus an, er ermahnt ihn eindringlich, dass er denen, die falsche Lehren verbreiten wollen, Einhalt gebietet. Genau deswegen sollte er ja in der Gemeinde in Ephesus bleiben. Gebieten ist ein sehr starker Begriff. Das heißt einerseits, dass es wohl nicht genügt, diesen Menschen gut zuzureden. Es steht zu viel auf dem Spiel. Vielleicht haben die Irrlehrer schon zu viel Raum gewonnen in der Gemeinde. Einige Gemeindeglieder folgen ihnen und ihren falschen Lehren. Wahrscheinlich sind die Irrlehrer schon im Kern der Gemeinde angekommen, gehören zum Kreis der Ältesten, weil das Lehren damals den Ältesten vorbehalten war. In zwei Fällen, die namentlich erwähnt werden, brauchte es sogar schon die Autorität des Apostels Paulus, um diese Personen von ihren Ämtern abzuberufen und aus der Gemeinde auszuschließen. Wir lesen dazu einige Verse später, in Vers 19 und 20, Timotheus solle den guten Kampf kämpfen, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Dem Satan übergeben ist gleichbedeutend mit aus der Gemeinde ausschließen. Die Gemeinde ist der Herrschaftsbereich Gottes und draußen das ist der Herrschaftsbereich des Satans. Also dem Satan übergeben heißt aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausschließen. Möglicherweise kommt so eine Aufgabe, jemanden aus der Gemeinde zu entfernen, auch auf den Timotheus zu. Diese Irrlehre, die diese Menschen verbreiten, ist durch einige Merkmale gekennzeichnet. Erstens, es ist eine andersartige, fremde Lehre. Das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, als sei so eine Art von Lehre unbedingt leicht zu durchschauen. Manchmal genügt es schon, wenn einfach Schwerpunkte falsch gesetzt werden. Oder zu der gesunden Lehre, von der wir später noch ein bisschen was hören werden, einige Körnchen Neues, Falsches hinzugefügt werden. Ich zitiere hier mal wieder gerne den Charles Haddon Spurgeon, von dem der markige Spruch stammt, es gibt nichts Neues in der Theologie, ausgenommen das, was falsch ist. Die Pastoralbriefe des Apostels Paulus, also die beiden Briefe an Timotheus und der Brief an Titus, sind voll von Warnungen vor Irrlehren und vor Irrlehre. Beispielsweise 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. 4, Vers 7, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. 6, Vers 20, o Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. 6, Vers 3 bis 5, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und meinen, der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Von solchen halte dich fern. Oder Titus 1, Vers 14. Sie sollen nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also, wir hatten als erste Bemerkung, es geht um eine andersartige, fremde Lehre. Zweitens, vermischt fremde Lehre biblische Inhalte mit außerbiblischen Inhalten. Hier als Legenden oder näher am griechischen Begriff als Mythen bezeichnet. Da sollten wir besonders achtsam sein. Beruft sich jemand auf besondere Offenbarungen von Engeln oder auf Visionen, die er selbst erhalten hat? Gibt es Leiterfiguren, deren prophetisches Wort so hochgehalten wird, als käme es von Gott höchstpersönlich? Befasst sich jemand gerne mit Büchern, die nicht zum Kanon der Bibel gehören, und mischt deren Inhalte in seine Glaubenslehre ein? Werden vielleicht sogar heidnische Sagen in die christliche Lehre einbezogen? Dann sollten wir hellhörig werden. Drittens wird hier die Beschäftigung mit endlosen Geschlechtsregistern genannt. Endlos kann bedeuten, sie nehmen die Gedanken unablässig in Beschlag, führen aber zu nichts. Doch zu einem führen sie dann schon, zu Streitgesprächen und zu Uneinigkeit. Solche Geschlechtsregister könnten zum Beispiel biblische Stammbäume sein, in die man was reinlesen möchte, in dem man irgendwo eine verborgene Bedeutung hinter dem Offensichtlichen sucht. Und so eine Geheimlehre, so eine besondere Form der tiefen Erkenntnis, die bewirkt dann, dass man sich besser fühlt, etwas erhabener als das normale Christenvolk, als die einfachen Gläubigen, die sowas nicht entdecken können oder wollen. Damit beginnt fast jede Sektenbildung. Vorsicht, ruft uns das Wort Gottes hier zu. In einem späteren Kapitel unseres Briefes kommt das nochmal vor. Ich habe es schon mal gelesen, aber ich wiederhole es jetzt hier an der Stelle. Kapitel 6, Vers 3 bis 5. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Von solchen halte dich fern. Viertens, gleicht die Irrlehre sinnlosem Geschwätz, das zu nichts nützt. Kennt ihr das? Da wird mit wohlklingenden Worten gesprochen, schön anzuhören, aber steckt nichts dahinter. Jedenfalls nichts, was echtes Wachstum im Glauben bewirken würde. Fünftens führen diese Lehren sicher zu einem nicht, nämlich zu göttlicher Erbauung im Glauben. Mit dieser göttlichen Erbauung, die in anderen Bibelübersetzungen wiedergegeben ist als das, was dem Heilsplan Gottes dient oder als Verwalterschaft Gottes, ist alles das gemeint, was die Gemeinde aufbaut und zum Wachstum bringt. In quantitativer Dimension, das heißt, dass Menschen sich bekehren, zum Glauben kommen und der Gemeinde hinzugefügt werden, wie auch in qualitativer Hinsicht. Das bedeutet, dass Gläubige zu einer liebevollen Gemeinschaft zusammenwachsen und auch persönlich wachsen und reifen. Das ist dann auch das Ziel des Gebotes, Liebe. Welches Gebot ist denn? Auch wenn wir auf den ersten Blick das vielleicht auf jedes Gebot oder auf die 10 Gebote oder auf das sogenannte Doppelgebot der Liebe aus Lukas 10 beziehen möchten. Doppelgebot der Liebe: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also selbst wenn wir das darauf beziehen wollten, was im Allgemeinen sicher richtig ist, so ist das hier an der Stelle nicht in erster Linie gemeint. Stattdessen verweist dieses Gebot zurück auf das Gebieten im Vers 3, wo Timotheus den Irrlehrern gebieten soll, keine fremden Lehren zu verbreiten. Später, ab Vers 18 bis Vers 20, wird das nochmal aufgegriffen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr lästern. Ihr Lehrer lenken von einem ab, vom Wachstum der Gemeinde hin zur Liebe. Liebe kommt nicht aus Sonderlehren, die die Menschen nur aufblähen und streitsüchtig machen, sondern Liebe hat drei Wurzeln. Die erste Wurzel ist ein reines Herz. Das bedeutet für jemanden, der Christ ist, dass er sich täglich von Gott aufhelfen lässt, wenn er gefallen ist. Schuld bekennt, wie David im Psalm 51 betet, erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Die zweite Wurzel ist ein gutes Gewissen. Das kommt aus einem Lebenswandel, der an Gott und an seinem Wort orientiert ist. Durch böses Verhalten dagegen wird das Gewissen befleckt. Die dritte Wurzel ist ungeheuchelter Glaube, ehrlicher Glaube. Was ist das? Das ist das Vertrauen allein auf Gott und unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und uns rettet, der unsere Schuld vergibt und der allein fähig ist, uns zu bewahren und zum Ziel zu bringen. Davon sind etliche abgeirrt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein. Aber sie verstehen nicht, welche Botschaft sie ihren Zuhörern transportieren und als Fakten hinstellen. Paulus geht hier gar nicht so sehr darauf ein, was die Inhalte dieser Lehre sind. Es ist aber höchstwahrscheinlich, so legt es der Begriff nahe, dass diese Lehre jüdische Wurzeln hat. Gesetzeslehrer spielt auf das jüdische Gesetz an. Vermutlich ging es inhaltlich darum, dass behauptet wurde, die Errettung in Jesus Christus würde nicht ausreichen. Man muss daneben noch das Gesetz halten. Das ist eine falsche Theologie, mit der auch andere Gemeinden konfrontiert waren. Vielleicht war das Ganze vermischt und garniert mit frühen gnostischen Gedanken. Die Gnosis war eine Irrlehre, die griechisches magisches Denken mit christlichen Gedanken gut vermischt hat und unter anderem die Auferstehung geleugnet hat, Askese gepredigt hat. Und das Wort Gnosis kann man übersetzen mit Erkenntnis. Darauf wird vielleicht dann in Kapitel 6, Vers 20 angespielt. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide aber das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Also Gnosis. Statt sich im Detail mit den falschen Lehren auseinanderzusetzen, erläutert Paulus lieber, was richtigerweise der Sinn des Gesetzes ist. Das ist im Übrigen eine sehr empfehlenswerte Vorgehensweise auch für unsere Gemeindepraxis. Wem nützt es wirklich, wenn wir in erster Linie vor diesem und vor jenem warnen? Vielleicht machen wir dadurch bestimmte Gemeindeglieder nur neugierig. Viel besser ist es, ganz einfach das Richtige zu lehren und zu praktizieren. Die erste Feststellung, die Paulus hier trifft, ist grundsätzlicher Art. Das Gesetz ist gut. So lesen wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift, beispielsweise in Römer 7, Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Das gilt zumindest so lange, wie man das Gesetz so versteht und anwendet, wie es auch gedacht ist. Die zweite Feststellung befasst sich dann folglich ganz richtig mit der Überlegung, für wen das Gesetz gilt. Nämlich nicht für den, der durch den Glauben an Jesus Christus schon gerecht ist. Galaterbrief zum Beispiel steht das Gesetz, Galater 3, Vers 24 und 25. Das Gesetz ist unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das Gesetz gilt also den Menschen, die Jesus Christus noch nicht erkannt und als ihren Erretter und Herrn angenommen haben. Welche Menschen das zum Beispiel sind, zeigt Paulus anhand einiger Beispiele auf, an denen sich leicht erkennen lässt, dass er inhaltlich damit auf die 10 Gebote, den sogenannten Dekalog, anspielt. Da habe ich mal eine Tabelle mitgebracht. möchte jetzt im Einzelnen nicht eingehen auf diese Charakterisierung dieser Menschen, weil das, denke ich, gedanklich zu weit vom Kern des Ganzen abbringt. Ich nehme mal exemplarisch einige Dinge, wo es besonders auffällt. Also hier im Timotheusbrief werden Menschen angesprochen, die Vater und Mutter misshandeln. Steht im Widerspruch zu dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Es werden Menschenmörder adressiert, du sollst nicht töten. Menschenräuber, das ist, meint in erster Linie Sklavenhändler, die also irgendwo Menschen oder Kinder kidnappen und dann verkaufen. Ja, das war eine besonders niederträchtige Art des Diebstahls. Du sollst nicht stehlen, ja, du sollst nicht lügen, die Lügner und so weiter. Also egal, wir sehen, der erste Teil dieser Gebote und der erste Teil dieser Beschreibungen der Menschen, die Gesetzes oder für die das Gesetz gilt, beschreibt Sünden, die gegen Gott adressiert sind, gegen Gott gerichtet. Der zweite, Sünden, die gegen unsere Mitmenschen gerichtet sind. Das Gesetz verfolgt danach einfach das Ziel, Menschen daran zu erinnern, dass sie schuldig geworden sind und Erlösung und Vergebung brauchen. Irgendwo habe ich mal den Satz gelesen, das Gesetz ist der gerade Maßstab, den wir an unser krummes Leben anlegen. Wenn wir das verstanden haben, dann hat das Gesetz sein Ziel erreicht, seinen Zweck erfüllt und ist genau auf die Art und Weise gesetzgemäß angewandt, so wie es unser Text hier nennt. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, die gesunde Lehre. Aus dem griechischen Grundtextwort leitet sich unser Lehnwort hygienisch ab. Das bedeutet rein und es bedeutet, also was, das man essen kann, das nahrhaft ist. Gesunde Lehre ist also die Lehre, die gesund ist, Menschen gesund macht und nährt. Lehre spielt im 1. Timotheusbrief eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie wird mehrfach erwähnt, zieht sich durch den ganzen Brief durch, zum Beispiel 4, Vers 6, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also hier das Wort Gottes und gute Lehre sind Nahrung für jeden Diener Christi. 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dieses tust, wirst du bestimmt dich selbst retten, genauso wie die, die auf dich hören. Also Lehre bewirkt Rettung und Bewahrung im Glauben. 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Lehre ist also eine Aufgabe der Ältesten, eine Kernaufgabe. 6, Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert würden. Also wir müssen darauf achten, dass unser Verhalten die Lehre und den Namen Gottes oder nicht dazu führen, dass die Lehre oder der Name Gottes von Menschen außerhalb der Gemeinde gelästert wird. 6, Vers 3 und 4, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Wer die gesunde Lehre nicht aufnimmt, krankt also an allerlei Problemen. Wir sollten folglicherweise in unserer Gemeinde gute, gesunde Lehre wertschätzen und ihren hohen Stellenwert einräumen. Im Gegensatz zu allerlei Irrlehren ist diese Lehre ein Instrument, durch das Gemeindewachstum entsteht. Was ist aber nun diese gesunde Lehre? Das ist die Auslegung des Evangeliums, Lehre, die auf dem Evangelium basiert. Genauer heißt hier das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das bedeutet mindestens zweierlei. Erstens geht es im Evangelium nicht um unsere Herrlichkeit. Es steht also nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott der durch das Werk des Evangeliums verherrlicht und glücklich gepriesen wird. Zweitens könnte man auch übersetzen mit dem herrlichen Evangelium des glückseligen Gottes. Da stellt sich mir die Frage, ist das Evangelium für uns herrlich? Oder meinen wir vielleicht, das schon so gut zu kennen, dass es für uns langweilig geworden ist und wir uns lieber anderen Lehren zuwenden sollten? Ich denke, wir können das Evangelium gar nicht oft genug und deutlich genug sagen. Es ist die rettende Botschaft von der Gnade unseres großen Gottes und Vaters und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium beginnt mit dem Gesetz, damit, dass wir erkennen, wir sind schuldig geworden vor Gott zuerst, aber auch vor Menschen. Aus eigener Kraft können wir uns nicht erretten, denn wir werden immer wieder aufs Neue schuldig. Kennst du das? Oder unterliegst du noch dem Irrtum, eigentlich ein ganz guter Mensch zu sein? Dann wäre es eine gute Idee, die Liste aus den Versen 9 und 10 aus unserem Abschnitt, die ich jetzt großzügig übersprungen habe, noch mal genau vorzunehmen. Jesus hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann, der dachte, das Gesetz perfekt gehalten zu haben. Einen Schwachpunkt hatte auch dieser Mann, den wir aus der Bibel als den reichen Jüngling kennen. Genau an diesen Punkt führte Jesus diesen Mann. Nachdem er sagte, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Da ging dieser junge Mann traurig weg. Ein kleines nur hat bei ihm gefehlt. Und deswegen hat es nicht gereicht. Kein Mensch kann das Gesetz halten. Du kannst das Gesetz nicht halten. Gott hat deswegen einen schweren Weg auf sich genommen. Er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt. Er hat ein Leben führen lassen wie einen normalen Menschen. Aber Jesus allein ist nicht schuldig geworden. Jesus hat sich kreuzigen lassen. Er ist gestorben für die Schuld aller Menschen. Er ist auferstanden, um für jeden Menschen ein neues Leben zu ermöglichen. Du kannst dich selber nicht erretten und du musst es auch gar nicht. Was Jesus getan hat, reicht völlig aus. Du musst es nur für dich in Anspruch nehmen. Damit wirst du Kind Gottes. Und auch danach wirst du immer wieder hinfallen. Aber durch die Barmherzigkeit Gottes kannst du wieder aufstehen. Wer das erlebt hat, der hat ganz tiefen inneren Frieden. Das ist im Übrigen auch das, woran Paulus ganz am Anfang des Briefes, Vers 2, also just vor unserem Abschnitt, den Timotheus erinnert. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist nicht nur eine Formel, sondern da steckt was drin. Ja, Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Jesus Christus will der Herr in deinem Leben sein. Du musst nicht mehr selber der Chef sein, sondern du kannst ihn dein Leben lenken lassen. Und das bewirkt dann diesen tiefen inneren Frieden. Das ist das Evangelium. Ist das eine Botschaft für dich? Hast du das schon erfahren? Gnade, die Vergebung deiner Schuld und Sünde. Barmherzigkeit, an Gottes Hand aufstehen, wenn du hingefallen bist. Friede mit Gott, der dein ganzes Leben bestimmt. Das wünsche ich jedem, der heute hier ist. Wenn du Sehnsucht danach hast, wenn du merkst, das ist es, was mir fehlt, dann ist heute vielleicht deine Gelegenheit. Sprich gern mit mir oder einem anderen Christen, dem du vertraust, und frag danach, wie du dazu kommen kannst. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.